Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer und wünsche einen guten Tag. Wie viel Pestizide braucht die moderne Landwirtschaft? In Frankreich entzweit diese Frage die Gesellschaft und bringt Präsident Macron absehbar in eine Zwickmühle. In Genf laufen die Verhandlungen über unseren künftigen Umgang mit Kunststoffen und Plastikmüll weiter. In Deutschland soll jetzt ein Einweg-Kunststofffonds die Städte und Gemeinden beim Einsammeln von Zigaretten, Kippen und Einwegbechern finanziell entlasten. Der EU-Klimadienst Copernicus hat gerade den Juli 2025 als drittwärmsten Juli weltweit seit Beginn der Aufzeichnungen identifiziert. Und in Kalifornien haben die schlimmen Brände von Anfang des Jahres mehr Todesfälle nach sich gezogen als gedacht. Die Klimaerwärmung macht also keine Pause. Auch ein Grund, warum in Australien das Great Barrier Reef die größte Korallenbleiche ever erlebt. Aber viele Australier machen auch derzeit mit viel Engagement bei einem Bürgerforschungsprojekt zur Küstenerosion mit. Auch hier spielt die Klimaerwärmung eine Rolle. Das hat es in Frankreich noch nie gegeben. Mehr als 2 Millionen Menschen haben auf der Webseite der Nationalversammlung eine Petition gegen das sogenannte Loi du Plomb unterzeichnet. Ein Gesetz, mit dem das Schädlingsbekämpfungsmittel Acetamiprid wieder zugelassen werden soll. Die großen Bauerngewerkschaften verlangen diese Neuzulassung. Senatoren und Abgeordnete der politischen Linken haben Klage vor dem Verfassungsrat eingelegt und der soll heute entscheiden, ob das Gesetz verfassungskonform ist. So oder so, Präsident Emmanuel Macron steht vor einem Balanceakt aus Paris, Caroline Düller.
Für Fleur Breteau ist ihr Brustkrebs nicht nur ein Kampf ums Überleben, sondern auch ein politischer Kampf.
Nous, les malades, on incarne le système défaillant, un système qui ne fonctionne plus.
Sie und die anderen Kranken verkörperten ein System, das nicht mehr funktioniert, sagt Fleur Breteau. Ende Januar hat sie das Kollektiv Cancer Colère gegründet, frei übersetzt krebskrank und wütend. Grund für ihre Wut ist das Loi du Plomb. Ein Gesetz, das den Einsatz des Pestizids Acetamiprid in Frankreich unter bestimmten Voraussetzungen wieder erlaubt.
La loi du plomb est un très beau symbole de ce qui se passe actuellement, à savoir un refus.
Dieses Gesetz steht symbolisch für die Weigerung einzugestehen, dass Pestizide eine strukturelle Ursache von Krankheiten sind, von Krebs, Parkinson oder Diabetes. Wir wollen die politischen Entscheidungsträger dazu bewegen, über wissenschaftliche Erkenntnisse und über die wahren Probleme der Landwirte zu diskutieren. Dieses Gesetz löst keines davon und macht alles schlimmer.
Et des enjeux réels des agriculteurs. Parce que cette loi aggrave tout et ne résout rien.
Mehrere Studien belegen eine schädliche Wirkung von Acetamiprid auf Bienen. In Japan wurden Rückstände im Regenwasser nachgewiesen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, warnt, dass Acetamiprid auch die Entwicklung des menschlichen Gehirns beeinträchtigen könnte, sagt aber gleichzeitig, dass die Datengrundlage keine abschließende Bewertung erlaube.
Je trouve que le débat s'est beaucoup hystérisé ces derniers mois.
Die Debatte über das Loi du Plomb habe sich hysterisiert, findet Arnaud Rousseau, Chef der größten Bauerngewerkschaft FNSÖA. Aus seiner Sicht ist das Gesetz notwendig, um Wettbewerbsnachteile auszugleichen. Denn in Frankreich ist Acetamiprid seit 2018 verboten. In allen anderen EU-Staaten darf die Substanz noch bis 2033 eingesetzt werden. Rousseau sagte im Sender France Info:
Le sujet pour nous, c'est évidemment de continuer à produire une alimentation comme elle se fait partout en Europe.
Wir wollen auf die gleiche Art Lebensmittel produzieren, wie es überall in Europa und sogar weltweit möglich ist. Wir wehren uns gegen Freihandelsabkommen wie Mercosur oder andere Wettbewerbsverzerrungen, damit wir weiterhin qualitativ hochwertige Nahrung herstellen können. Ich verstehe die Bedenken. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat weitere Analysen angekündigt und je nach Ergebnis muss sie dieses Produkt eben aus dem Verkehr ziehen. Mehr als 2 Millionen Menschen haben auf der Website der Nationalversammlung eine Petition gegen das Gesetz unterzeichnet. Der Widerstand der Zivilgesellschaft betrifft nicht nur das Was, sondern auch das Wie. Aufgrund tausender Änderungsanträge von links hatte die Regierungsmehrheit den Text im Schnelldurchlauf durchs Parlament gebracht, ohne Debatte. Die Petition kann dafür sorgen, dass diese Debatte nachgeholt wird, nicht aber für eine neue Abstimmung. Und das sei richtig so, sagte Umweltministerin Agnès Pannier-Runacher bei France Inter. Sie sei persönlich dagegen, Acetamiprid wieder zuzulassen, aber
lorsque vous êtes le pouvoir exécutif, qu'une loi est votée démocratiquement.
Als Regierung müssen wir akzeptieren, wenn demokratisch über ein Gesetz abgestimmt wurde und sich eine Mehrheit gefunden hat. Auch wenn diese Mehrheit nicht meiner persönlichen Haltung entspricht. Dann müssen wir dieses Gesetz anwenden. Der Verfassungsrat muss nun über mehrere Beschwerden entscheiden, eingereicht von Abgeordneten und Senatoren linker Oppositionsparteien. Sie kritisieren eine Missachtung demokratischer Standards und dass das Loi Duplan gegen das Vorsorgeprinzip verstoße. Demnach dürfen politische Maßnahmen nicht ergriffen werden, wenn sie umweltschädlich oder für Menschen gefährlich sein können und kein wissenschaftlicher Konsens zum Thema besteht. Fleur Bretot, die Krebspatientin und Aktivistin, schöpft Kraft aus der aktuellen Debatte.
En France, cet été, on n'a jamais parlé autant des pesticides de toute notre histoire.
Noch nie sei in Frankreich so viel über Pestizide diskutiert worden, sagt sie.
On est au début d'une lutte.
Es ist der Anfang eines Kampfes, der lang und hart wird. Wir wissen, was es heißt, krank zu sein, und sind sehr entschlossen. Wir sind wütend und glücklich, dass wir viele sind. Sollte der Verfassungsrat das Gesetz billigen, liegt der Ball im Feld von Emmanuel Macron. Denn er kann als Präsident entscheiden, ob es neben einer neuen Debatte auch eine neue Abstimmung über das Loi Duplan gibt. Ein politischer Balanceakt zwischen dem möglichen Widerstand der mächtigen Bauerngewerkschaften und dem klaren Wunsch von 2 Millionen Menschen in Frankreich.
Die Neuzulassung eines bereits verbotenen Pestizids spaltet Frankreich, Caroline Düller berichtete. Plastikmüll auf Straßen, in Parks, an Flussufern, ein alltägliches Bild. Seit Juni 2025 sollen Hersteller von Einwegplastik hierzulande für die Entsorgung zahlen, beschlossen im sogenannten Einwegkunststofffondsgesetz. Ein Schritt auch im Sinne der Verhandlungen für eine UN-Plastikkonvention, über die seit gestern in Genf die Regierung der Welt verhandeln. Jan Boré hat nachgefragt, was der deutsche Einwegkunststofffonds für Deutschland bringen kann.
Man muss ihn wirklich gar nicht erst suchen, den Müll auf den Straßen und Gehwegen. Es reicht, einfach auf den Boden zu schauen. Und schon sieht man in Echtzeit
Zigarettenstummel, so ein Lappen, Verpackungsmaterial von so einem Schokoriegel, eine Halterung von so einem Plastikbecher, nochmal Zigarettenstummel. Und vorne links, da fährt so ein Aufräumwagen über den Gehweg.
Aufräumen, also Müllentsorgung, das ist das passende Stichwort. Die Kosten für die Entsorgung von Einwegkunststoff wurden bisher aus öffentlichen Mitteln getragen. Kommunale Haushalte, Steuergelder. Obwohl andere die Verschmutzung verursacht haben. Einmal diejenigen, die ihre Kippen ohne Rücksicht auf den Boden werfen, aber auch die Hersteller. Denn in der EU gilt die erweiterte Herstellerverantwortung, abgekürzt EPR, was Englisch für Extended Producer Responsibility steht. Produzenten und Vertreiber tragen Verantwortung für den gesamten Lebenszyklus eines Produktes, einschließlich Entsorgung oder Recycling. Eingeführt wurde das, um den zunehmenden Müll und die wachsenden Kosten für die Müllentsorgung zu verringern und um mehr wertvolle Rohstoffe zurück in den Recyclingkreislauf zu bringen. In Deutschland wurde deshalb 2023 das sogenannte Einweg-Kunststofffondsgesetz auf den Weg gebracht. Seit 2024 ist es nun in Kraft. Lange Bezeichnung für eine simple Sache.
Kosten, die für die Beseitigung dieser Abfälle anfallen, sollen nicht mehr von der Allgemeinheit getragen werden, sondern der Hersteller soll diese übernehmen.
So Juliane Rode vom Umweltbundesamt.
Denn die Hersteller dieser Produkte leisten einen wesentlichen Verursachungsbeitrag schon allein dadurch, dass die Produkte auf dem Markt verfügbar sind.
Zu diesen Produkten zählen laut Bundesumweltministerium zum Beispiel Tabakprodukte mit kunststoffhaltigen Filtern, Getränkebehälter und Folienverpackungen. Den Überblick über den Fonds, über die Abgaben und den aktuellen Stand der Dinge, den hat das Umweltbundesamt.
Nach derzeitigem Stand haben sich knapp 7000 Hersteller von Einwegkunststoffprodukten beim Register des Einwegkunststofffonds registriert.
Und damit haben sich bislang deutlich weniger Hersteller registriert, als das Umweltbundesamt erwartet hatte. Denn nach Schätzungen des Amtes gibt es rund 56.000 abgabepflichtige Unternehmen. Nur etwa jeder achte Hersteller hat sich also bislang registriert. Was passiert also mit den Herstellern, die sich nicht registriert haben?
Hersteller von bestimmten Einwegkunststoffprodukten, die sich nicht im Register des Einwegkunststofffonds registriert haben, dürfen diese Produkte selbst nicht in Deutschland in Verkehr bringen.
Kontrolliert wird das ebenfalls vom Umweltbundesamt. Bei Verstoßen drohen Geldbußen. Ebenso, wenn Hersteller falsche Mengen angeben. Seit Mitte Juni 2025 ist die Frist für die registrierten Hersteller abgelaufen. Sie mussten bis dahin melden, wie viele Einweg-Kunststoffprodukte sie im letzten Jahr in den Verkehr gebracht haben. Und laut Juliane Rohde:
Seitdem hat das Umweltbundesamt mit der Vereinnahmung der Sonderabgaben begonnen. Erste Zahlungen gehen auch ein.
Die Registrierung von Städten und Gemeinden, also von den Nutznießern des Fonds, läuft nur langsam an. Es ist nämlich kein vollautomatisierter Prozess. Von Auszahlung ist bisher also noch keine Rede. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, blickt zwiegespalten auf den Einweg-Kunststofffonds. Janine Corduan, Expertin für Kreislaufwirtschaft beim BUND, sagt dazu:
Aus BUND-Sicht ist es erstmal gut und auch nur fair, dass Städte und Kommunen diese Kosten nicht mehr tragen müssen, sondern die Hersteller, dass das tatsächlich umgelegt wird. Aber das Ganze könnte und sollte noch erweitert werden.
Denn zum Beispiel fänden laut Janine Corduan in der Industrie schon sogenannte Ausweichbewegungen statt. Also Mittel und Wege, um den Fonds gezielt zu umgehen.
Die Tabakindustrie möchte zukünftig eben Zellulosefilter nutzen. Diese kompostieren dann schneller als Plastik und müssten dann so nicht mehr in den Fonds einzahlen. Aber sie haben natürlich immer noch diese ganzen Schadstoffe, die in der Umwelt landen.
Und in der Umwelt landet der Müll natürlich trotz Fonds auch weiterhin. Es ist also eher die Bekämpfung von Symptomen als von der Ursache. Das Umweltbundesamt sieht im Einwegkunststofffonds jedoch trotzdem einen guten Ansatz gegen Verpackungsmüll.
Der Einwegkunststofffonds ist in der Lage, die Ursachen der Vermüllung durch bestimmte Kunststoffabfälle zu bekämpfen. Die Fälligkeit von Sonderabgaben für in Verkehr gebrachte Mengen gibt Herstellern einen Anreiz, weniger betroffene Einwegkunststoffprodukte zu verwenden oder die Produktgestaltung umzustellen, beispielsweise hin zur Verwendung nachhaltiger Alternativen.
Das sieht Janine Corduan vom BUND anders, weil vermeintlich nachhaltige Alternativen trotzdem Schadstoffe beinhalten würden, die dann in die Umwelt gelangen können. Und der Fonds?
Er setzt ganz am Ende an. Also wenn der Müll dann schon in der Umwelt gelandet ist, dann kann ein Teil der Reinigungskosten, den die Städte und Kommunen sowieso haben, eben über diesen Fonds zurückkommen. Das ist also tatsächlich fair und ein wenig die Umsetzung vom Verursacherprinzip. Aber es ist insgesamt der falsche Ansatz, weil es nicht dazu führt, dass ein Weg tatsächlich durch Mehrweg ersetzt wird.
Denn nur durch Mehrwegsysteme könne tatsächlich die Menge an Verpackungen überhaupt reduziert werden. So Janine Corduan vom BUND.
Jan Boré über den deutschen Einweg-Kunststofffonds, wo es noch viel zu tun gibt, bis er richtig funktioniert. Erinnern Sie sich noch an die schlimmen Buschbrände in Kalifornien Anfang des Jahres? Viele Kalifornier stehen jetzt immer noch vor den Trümmern ihrer Häuser und selbst wenn die Gebäude als solche noch stehen, haben die Feuer in den Räumen oft erhebliche Belastung mit Schadstoffen hinterlassen. Auch die allgemeine Luftverschmutzung hatte Folgen, sagen Wissenschaftler. Die Ergebnisse wurden in der wissenschaftlichen Zeitschrift JAMA veröffentlicht. Aus Los Angeles, Antje Sieb.
Schlechte Luftqualität, Giftstoffe in der Umwelt, Probleme bei der medizinischen Versorgung. Diese und ähnliche Faktoren sollen direkt nach den Feuern im Raum Los Angeles hunderte Todesfälle mitverursacht haben. Wissenschaftler aus Finnland und den USA analysierten dazu die Sterblichkeit in der Region. Die Todesfälle im ersten Monat nach der Brandkatastrophe verglichen sie mit Sterberaten aus früheren Jahren. Das Ergebnis: Nach den Bränden starben einige hundert Menschen mehr als erwartet. Direkt bei den Feuern im Januar ums Leben gekommen sind nach Behördenangaben 31 Menschen. Die geschätzte Zahl der indirekten Opfer wäre aber viel größer. Auch andere Studien weisen darauf hin, dass Faktoren wie Rauch und Umweltbelastung noch lange nach großen Feuern zu einer höheren Sterblichkeit in der betroffenen Region führen können. Die jetzt veröffentlichten Zahlen könnten allerdings nur einen Ausschnitt der Folgen abbilden, sagen die Autoren. Langzeitfolgen müssten in weiteren Studien untersucht werden. Eine andere Studie, die Feuer auf Hawaii untersucht, hat solche möglichen Langzeitfolgen gefunden. Danach hatte jeder fünfte untersuchte Betroffene auch Monate später eine eingeschränkte Lungenfunktion, jeder zweite depressive Symptome. Auf der Insel Maui hatten vor 2 Jahren schwere Brände über 100 Opfer gefordert und große Zerstörung angerichtet.
Große Wildfeuer ziehen mehr Tote als oft gedacht hinter sich her. Aus Los Angeles, Antje Sieb. Der Juli 2025 war nach Angaben der EU-Kommission der drittwärmste Juli seit Beginn der Aufzeichnung. Die EU-Behörde beruft sich dabei auf Messungen der EU-Klimaagentur Copernicus. Andreas Meyer-Feist fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.
Die weltweite Juli-Durchschnittstemperatur lag bei 16,7 Grad Celsius, etwas niedriger als in den beiden Jahren davor. Zahlen gibt es auch für Europa. Hier lag die Juli-Temperatur bei etwas über 21 Grad. Mitteleuropa verzeichnete unterdurchschnittliche Temperaturen, aber Hitzewellen gab es in Südeuropa und Skandinavien. Laut Copernicus ist die jüngste Serie globaler Temperaturrekorde damit vorerst vorbei. Das bedeutet aber nicht, dass der Klimawandel zum Stillstand gekommen sei. Das habe auch der Juli gezeigt, mit seinen Gegensätzen zwischen extremer Hitze und katastrophalen Überschwemmungen.
Aus Brüssel berichtete Andreas Meyer-Feist. Die Korallenbleiche im australischen Great Barrier Reef hat ein absolutes Rekordausmaß erreicht. Das ist einem jetzt vorgelegten Bericht des Australischen Instituts für Meereswissenschaften zu entnehmen. Das 2300 Meter lange Korallenriff vor der Nordostküste Australiens gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe und es gilt seit Jahren als extrem gefährdet. Aus Singapur, Udo Schmidt.
Steve Edmondson lebt vom Great Barrier Reef. Er bietet Segel- und Tauchtouren am Riff an. Steve macht sich Sorgen um das Riff und damit auch um seine berufliche Zukunft, wie er im australischen ABC-Radio erzählt. Es ist wirklich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Wichtig für das Verständnis unseres Planeten, wie schön und zerbrechlich er ist. Und auch wichtig für das Verständnis des Klimawandels. Die hohen Wassertemperaturen vor der Küste des australischen Bundesstaates Queensland bedeuten für die Korallen beispiellosen Hitzestress, sagt Mike Amsley vom Australischen Institut für Meereswissenschaft. Das nördliche Great Barrier Reef hat den größten jährlichen Rückgang in knapp 40 Jahren Überwachung erlebt. Wir haben etwa ein Viertel der Korallen verloren. Beim südlichen Great Barrier Reef liegt der Verlust bei bis zu einem Drittel und die Korallen des zentralen Great Barrier Reefs sind um immerhin noch 14% zurückgegangen. Die Korallen stoßen bei deutlich steigenden Wassertemperaturen die auf ihnen lebenden farbigen Algen ab. Sie werden dann weiß. Die Ursache, so die Wissenschaftler, sei eindeutig der Klimawandel. Es sei ein ständiges, heftiges Auf und Ab, das die Korallen durchleiden müssten, so Mike Amsley. Seit 2016 habe das Riff 5 extrem heiße Sommer mit der dann folgenden Korallenbleiche erlebt. Wenn wir diese Rekordverluste in einem einzigen Jahr verzeichnen, dann hat das eine ziemlich erhebliche Auswirkung auf das Riff. Die Vorhersagen für die Zukunft gehen davon aus, dass die Korallenbleiche noch häufiger auftritt und wahrscheinlich noch schwerwiegender wird. Zu den steigenden Wassertemperaturen kommen noch heftige Stürme, die dem Riff zusetzen, und ein invasiver Seestern, der sich von Korallen ernährt und sich durch den Eintrag von Dünger aus der Landwirtschaft übermäßig vermehrt. Das Great Barrier Reef ist zudem ein Touristenmagnet in Australien, erläutert Jodie Rummer, Meereswissenschaftlerin der James Cook Universität. Diese massiven Schwankungen der Temperatur sind ein Problem. Sie fügen dem Riff großen Schaden zu. Und das Riff ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Es hängen 60.000 Arbeitsplätze direkt am Riff. 6 Milliarden australische Dollar werden jährlich mit dem Riff verdient. Jede vermiedene Tonne Kohlendioxid, jedes Zehntel Grad Erwärmung, das wir verhindern können, vergrößert die Chance, dass das Great Barrier Reef überlebt, fügt Expertin Jodie Rummer noch hinzu.
Und da berichtete Udo Schmidt, es sind so viele, aus Singapur. Und wir bleiben in Down Under. Der australische Kontinent ist im Grunde eine riesige Insel. Die Küsten des Landes sind dynamisch und sie verändern sich. Was Auswirkungen auf die Planung und Instandhaltung von Städten und Infrastruktur im Wert von hunderten Milliarden Euro hat. Und weil mehr als 25.000 Kilometer Strände und Küstenabschnitte unmöglich nur von Forschern beobachtet werden können, hat man in Australien ein System entwickelt, bei dem die Bürger die Wissenschaft ganz einfach, aber nachhaltig unterstützen können. Von dort berichtet Andreas Stummer.
Ein milder Spätherbsttag an Sydneys Manly Beach. Den besten Blick über die halbmondförmige Bucht hat man von einem kleinen Hügel am südlichen Ende des Strandes. Auf halbem Weg hoch zur Uferpromenade steht dort ein etwa 1 Meter hohes Stahlgestell mit einer aufmontierten Rahmenhalterung. Was wie ein einsames Stück moderne Kunst aussieht, ist in Wirklichkeit eine Datensammelstelle zur Beobachtung von Küstenabschnitten.
Our coastlines are dynamic and they're under threat as well because our storms are changing, our sea levels are rising and we really need to capture.
Unsere Küsten verändern sich ständig und sie sind zusehends in Gefahr, weil Stürme und Sturmfluten immer stärker werden, erklärt Mitchell Harley, der führende Experte für Küstenerosion an der Universität von New South Wales in Sydney. Deshalb müssen wir genau verfolgen, wie sehr sich Strände und Küstenlinien im Lauf der Zeit verändern.
How our coastline is right now, so that we can understand how it's potentially changing in the future.
Doch bei mehr als 11.000 Stränden und über 25.000 Kilometern Küste in Australien ist das so kostspielig wie zeitaufwendig. Fest installierte Kameras haben in entlegeneren Gegenden kein Internet, Drohnen- und Satellitenaufnahmen sind zu ungenau. Deshalb hatte Mitchell Harley die Idee für CoastSnap, ein Küstenbeobachtungssystem, bei dem vor allem die Bevölkerung die nötigen Daten sammelt.
People go along and place their smartphone into this camera cradle and that controls the position and the angle of where the photo is taken.
Kommt jemand an unserem Gestell vorbei, braucht er nur sein Smartphone in den vorgegebenen Rahmen zu legen. Dadurch sind der Bildausschnitt und der Winkel jedes Fotos gleich. Danach das Bild mit Datum einfach über einen QR-Code oder soziale Medien in unsere App hochladen. Jeder Strand hat seinen eigenen Hashtag. Dank unserer Datenbank können wir dann feststellen, wo es besonders viel Erosion gibt und sich der Küstenverlauf nachhaltig ändert.
And over time, because it's always at the same location, we can actually track the changes to that particular coastline.
I've got my camera, my mobile phone here, and I'm just going to stick it in the cradle. Is that right? Have I got it in the right way?
Fran und Bill Whitefield leben in Gehweite vom Manly Beach. Egal, ob sie schwimmen, spazieren oder mit ihrem Hund Gassi gehen, CoastSnap ist Teil ihrer täglichen Routine.
Whether I'm swimming or diving, I will always come down and take the photo, get back in the car, upload it. So I think the more people that get involved in these things, the better.
Immer wenn ich vorbeikomme, mache ich ein Foto, gehe zurück zum Auto und lade es hoch. Je mehr Bürger mitmachen, desto besser. Ich bin kaum auf den sozialen Medien. Ich schicke meine Bilder ganz einfach per E-Mail.
I don't actually have much social media, so I'm going to send it via email.
Kein Land der Welt hat so nah am Wasser gebaut wie Australien. 87% der Einheimischen leben in Küstennähe. Alle Großstädte liegen am Meer. Der australische Immobilienverband schätzt, dass Privathäuser im Wert von 15 Milliarden Euro von fortschreitender Küstenerosion bedroht sind. Dazu kritische Infrastruktur wie Straßen, Bahn- und Stromtrassen, Schulen oder Krankenhäuser. David Kennedy erforscht an der Universität Melbourne die Veränderung von Küstenlandschaften und ihre Auswirkungen auf Städteplanung und das Ausweisen von Schutz- oder Baugebieten. Es sei unerlässlich, sagt er, dass sich Forschung und Politik buchstäblich ein Bild machen könnten. Auch dank einer Armada privater Strandpaparazzi.
We really see this citizen science is they are providing the data. They can get it much better as I can.
Unsere Citizen Scientists, unsere Bürgerwissenschaftler, sorgen für die nötigen Daten, an die sie viel leichter herankommen. Sie gehen an diese Strände und Küstenabschnitte, weil sie ihnen wichtig sind, denn sie leben dort.
They are connected. They're the local community. They're the people who are connected to at the beach and they can really do in that space.
Inzwischen gibt es über 200 CoastSnap-Standorte in 21 Ländern, von Brasilien, England, Spanien, den USA und Neuseeland bis zu Fiji. Mehr als 80.000 Privatfotos wurden bisher hochgeladen. Sie helfen weltweit, rechtzeitig Eindämmungsmaßnahmen gegen eine zunehmende Erosion von Küstenregionen zu treffen, bevor Milliardenwerte in den Sand gesetzt werden.
Andrea Stummer berichtete. Und zum Schluss noch eine Verbraucherfrage an meine Kollegin Sabine Schütze. Sollten Obst und Gemüse als Stückpreis angeboten oder lieber abgewogen werden?
Naja, fairer wäre das tatsächlich, denn auch wenn die Gurken oder der Radieschenstrauß ähnlich groß sind, so gibt es doch kleinere und größere Exemplare und für eine kleinere und leichtere Gurke zahle ich dann auch ein paar Cent weniger. Beim Kohlrabi sind die Unterschiede übrigens deutlich größer, das hat ein Marktcheck der Verbraucherzentralen gezeigt. Obwohl Kohlrabis nach einheitlichem Stückpreis verkauft werden, waren die kleineren Kohlrabis bis zu 500 Gramm leichter als die großen Exemplare, selbstredend, dass wir dann bevorzugt die Großen nehmen und die Kleinen liegen lassen. Und genau das würde sich ändern, wenn fair nach Gewicht bezahlt werden würde. Dann gingen auch die kleineren Kohlrabis oder die kleineren Salat- und Kohlköpfe weg und müssten vielleicht nicht weggeworfen werden.
Dankeschön an Sabine Schütze, danke an Sie fürs Zuhören. Ich bin Jule Reimer, noch einen schönen Tag.